Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruhrpol. Heute geht es um diese besonderen Momente, um Geistesblitze, Aha-Erlebnisse und darum, warum sie entstehen, wenn wir loslassen. Manchmal kommen sie ganz leise und manchmal treffen sie dich wie ein Blitz. Diese eine Idee, dieser eine Gedanke, der plötzlich da ist, ohne Ankündigung und du weißt sofort, da ist es. Vielleicht kennst du das. Du denkst tagelang über etwas nach und dann unter der Dusche, beim Spazieren oder mitten in der Nacht fügt sich plötzlich alles zusammen. Warum Erkenntnis nicht erzwungen werden kann? Wir leben in einer Welt, die uns beigebracht hat, denke mehr, analysiere schneller, kontrolliere alles. Aber genau das oft das Problem. Denn echte Erkenntnis entsteht selten im Druck, sie entsteht im Raum. Die Forschung zeigt ganz klar, wenn wir zu fokussiert sind, zu angespannt, zu zielgetrieben, verengen wir unser Denken. Wir laufen dann gedanklich auf Schienen, logisch strukturiert, aber auch begrenzt. Ein Geistesblitz dagegen braucht etwas anderes, Weite, Offenheit und ein Gehirn, das gerade nicht krampfhaft sucht. Dieser Aha-Moment, was im Gehirn passiert, ist faszinierend. Kurz bevor wir eine plötzliche Einsicht haben, gibt es einen messbaren Moment. Ein Ausbruch hochfrequenter Gehirnwellen. Ein innerer Klick. Und dieser Klick passiert nicht im analytischen Zentrum, sondern eher in den Bereichen, die für Verknüpfung, Intuition und Bedeutung zuständig sind. Das bedeutet, ein Gehirn arbeitet im Hintergrund weiter, auch wenn du glaubst, du tust gerade nichts. Oder anders gesagt, dein Unterbewusstsein löst Probleme, während du loslässt. Warum Entspannung kreativer macht als Anstrengung? Gute Ideen entstehen häufiger, wenn du entspannt bist, nicht gestresst, nicht unter Zeitdruck, nicht im Ich-muss-jetzt-unbedingt-eine-Lösung-finden-Modus, sondern dann, wenn du spazieren gehst, aus dem Fenster schaust, dich treiben lässt oder einfach nichts tust. Das nennt man in der Psychologie den Ruhemodus des Gehirns und genau dort entstehen oft die besten Ideen. Der Unterschied zwischen Denktypen: Es gibt Menschen, die eher analytisch denken und andere, die stärker intuitiv arbeiten. Beides hat seinen Wert. Aber interessant ist, die wirklich kreativen Durchbrüche entstehen oft dann, wenn wir zwischen beiden Modi wechseln. Wenn wir zuerst denken und dann loslassen. Wenn wir uns erlauben, nicht sofort eine Antwort zu haben. Die unterschätzte Rolle von Stimmung. Ein Punkt, der oft unterschätzt wird. Deine Stimmung beeinflusst deine Erkenntnisfähigkeit massiv. Wenn du angespannt bist, ängstlich oder unter Druck, schaltet dein Gehirn in einen engen Fokus. Wenn du dagegen in einer guten, offenen Stimmung bist, wird dein Denken weiter, flexibler, kreativer. Das erklärt auch, warum viele Ideen in Momenten entstehen, in denen wir uns leicht fühlen oder sogar ein bisschen verloren. Die Schattenseite der Geistesblitze. So schön diese Momente auch sind, sie haben auch eine Kehrseite. Denn ein Aha-Erlebnis fühlt sich immer richtig an. Auch dann, wenn es falsch ist, das ist gefährlich. Unser Gehirn verbindet diese plötzliche Klarheit mit einem starken Gefühl von Wahrheit und genau deshalb neigen wir dazu, auch falsche Eingebungen zu vertrauen. Ein wichtiger Gedanke für dich. Nicht jede Erkenntnis ist automatisch richtig, aber jede fühlt sich so an. Wie du Geistesblitze bewusst förderst. Jetzt die entscheidende Frage, kann man diese Momente beeinflussen? Ja, aber nicht, indem du mehr Druck machst, sondern indem du das Gegenteil tust. Du kannst sie fördern, indem du Pausen zulässt, Langeweile nicht sofort füllst, dich bewegst, Abstand gewinnst, gut schläfst und dir selbst erlaubst, nicht alles sofort lösen zu müssen. Und vielleicht ist das der wichtigste Punkt. Erkenntnis braucht Vertrauen. Vertrauen, dass dein Geist arbeitet, auch wenn du ihn gerade nicht kontrollierst. Der Mythos der Selbsterkenntnis. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass sie sich selbst sehr gut kennen. Was sie denken, was sie fühlen, warum sie handeln. Doch psychologisch betrachtet ist das auch eine Illusion. Denn unser Selbstbild basiert nicht auf objektiven Fakten, sondern auf subjektiven Interpretationen. Wir erlauben uns nicht, wie wir sind. Wir erleben uns, wie wir uns erklären. Selbsttäuschung als psychologisches Werkzeug. Selbsttäuschung ist kein Fehler im System, sie ist Teil davon. Der evolutionspsychologische Ansatz zeigt, Menschen sind besonders überzeugend, wenn sie selbst glauben, was sie sagen. Das bedeutet, ein gewisses Maß an Selbsttäuschung erhöht unsere soziale Wirksamkeit. Wir wirken sicherer, klarer und glaubwürdiger. Nicht, weil wir objektiv recht haben, sondern weil wir überzeugter sind. Authentizität Ein missverstandenes Ideal. Authentizität wird oft als absolute Ehrlichkeit interpretiert. Ich sage einfach, was ich denke. Doch das greift zu kurz, denn ungefilterte Selbstäußerung ist nicht automatisch reflektiert und auch nicht automatisch angemessen. Professionell betrachtet bedeutet Authentizität nicht, alles ungeprüft nach außen zu tragen, sondern sich selbst zu kennen und bewusst zu entscheiden, was man zeigt und wie. Die Rolle von Kontext und sozialer Intelligenz. Menschen agieren nicht im luftleeren Raum. Jede Situation hat Anforderungen, jede Interaktion hat Dynamiken. Wer ausschließlich er selbst ist, ohne Kontext zu berücksichtigen, handelt oft weniger authentisch als gedacht, sondern schlicht unreflektiert. Reife zeigt sich nicht nur im ungefilterten Ausdruck, sondern in der Fähigkeit zur Differenzierung, was unser Selbstbild über uns verrät. Narzissmus ist ein Begriff, der schnell bewertet wird. Zu viel Ego, zu viel Selbstdarstellung, zu wenig Empathie. Doch psychologisch betrachtet ist Narzissmus komplexer und vor allem, er ist kein Randphänomen, sondern weit verbreitet. Narzissmus als Spektrum, nicht als Diagnose. Es ist kein Entweder-Oder, er bewegt sich auf ein Kontinuum. Jeder Mensch trägt narzisstische Anteile in sich, in unterschiedlichen Ausprägungen. Diese Anteile erfüllen Funktionen, Stabilisierung des Selbstwertes, Motivation, Durchsetzungsfähigkeit. Problematisch wird es erst, wenn sie dominant werden. Zwei zentrale Ausprägungen. Die Forschung unterscheidet zwei Formen. Bewunderungsorientierter Narzissmus, Streben nach Anerkennung, Wunsch gesehen und geschätzt zu werden, Fokus auf Wirkung und Außenbild. Rivalisierender Narzissmus, Vergleich und Abwertung, Bedürfnis, überlegen zu sein, Konkurrenzorientierung. Beide Formen haben unterschiedliche Dynamiken und unterschiedliche soziale Auswirkungen. Internationale Studien zeigen stabile Muster. Jüngere Erwachsene weisen im Schnitt höhere Werte auf, Männer tendenziell mehr als Frauen, Menschen mit höherem subjektiven Status ebenfalls. Diese Unterschiede lassen sich teilweise erklären durch soziale Vergleichsdynamiken, Statusorientierung, kulturelle Einflüsse. Kulturelle Unterschiede. Narzissmus ist kein rein westliches Phänomen. Er tritt weltweit auf, aber unterschiedlich ausgeprägt. Eine viel zitierte internationale Studie der Michigan State University 2026 mit rund 45.000 Teilnehmenden aus 53 Ländern kommt zu dem Ergebnis, Deutschland zeigt die höchste durchschnittliche Narzissmus, zeigen die höchsten durchschnittlichen Narzissmuswerte im Ländervergleich. Dahinter folgen unter anderem Länder wie Irak, China oder Südkorea. Interessant ist, in wohlhabenden Gesellschaften und stärker kollektivistisch geprägten Kulturen kann Narzissmus ebenso präsent sein, nur anders ausgedrückt. Das widerspricht der Annahme, dass Individualismus allein der Treiber ist. Narzisstische Anteile können kurzfristig Vorteile bringen. Selbstsicherheit, Durchsetzungsfähigkeit, Sichtbarkeit. Langfristig bergen sie Risiken. Fragile Selbstwertregulation, Abhängigkeit von äußerer Bestätigung, Schwierigkeiten in Beziehungen, emotionale Dysregulation, geringe Frustrationstoleranz, instabile Identität, Empathiedefizite, Instrumentalisierung von Beziehungen, chronische Leere, innere Leere, Burnout und Erschöpfungsrisiko, Konfliktanfälligkeit im beruflichen Kontext, Vermeidung echter Intimität, Sinn- und Werteverlust. Narzissmus sollte nicht vorschnell moralisch bewertet werden, sondern verstanden als Teil menschlicher Psychodynamik. Die relevante Frage ist nicht, bin ich narzisstisch, sondern wie stabil ist mein Selbstwert unabhängig von außen. Der Geist ist kein Werkzeug, das nur dann funktioniert, wenn du ihn antreibst. Er ist ein System, das auch im Stillen arbeitet, leise, verbindend, kreativ. Die besten Erkenntnisse entstehen oft nicht dann, wenn du suchst, sondern dann, wenn du aufhörst zu suchen. Wenn du Raum lässt, wenn du vertraust, wenn du dich selbst nicht permanent erklärst. Und vielleicht beobachtest du dich in den nächsten Tagen einmal ganz bewusst. Wann kommen die klarsten Gedanken? Wann fühlst du dich wirklich verbunden mit dir selbst? Und wann versuchst du vielleicht zu sehr, eine Antwort zu erzwingen? Ostern steht vor der Tür und jenseits von Religion ist es vor allem ein uraltes Symbol für Wandlung. Für das Unsichtbare, das im Verborgenen geschieht, für das, was stirbt, damit etwas Neues entstehen kann. Es ist ein Durchbruch, ein inneres Auferstehen von etwas, das vorher noch im Verborgenen lag. Und vielleicht ist das die eigentliche Kraft dieser Zeit, dass du nicht alles verstehen musst, während es geschieht, dass du dich nicht ständig erklären musst, sondern dass du dir selber erlaubst, durch diesen Zwischenraum zu gehen. Denn genau dort, zwischen dem Alten, was sich auflöst, und dem Neuen, das noch keinen Namen hat, liegt deine Klarheit. Vielleicht fragst du dich, Und vielleicht fragst du dich jetzt nicht, was muss ich jetzt tun, sondern was in mir ist bereit, sich zu wandeln. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst, hier bei Ruhepol. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit Menschen, die gerade vielleicht genau diesen Moment brauchen. Bis bald und frohe Ostern, eure Ines.